Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Willkommen bei Fokus. Ich freue mich, Ihnen heute in Fokus ein Thema näher bringen zu dürfen, das in Zeiten wie diesen unglaublich wichtig ist. Hoffnung. Hoffnung entsteht, wenn wir denken, dass alles gut wird, dass es gelingen wird. Hoffnung richtet sich in die Zukunft. Bei Hoffnung muss es zunächst einen inneren Wunsch geben. Ich möchte etwas erreichen. Ich muss daran glauben, dass ich etwas erreichen kann. Hoffnung hat immer mit Unsicherheit zu tun. Man sagt ja bekanntlich hoffen und bangen. Der heutige Fokusexperte Dr. Andreas Kraft beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Zukunfts- und Hoffnungsforschung. Doch wie kann er Hoffnung erforschen? Das geschieht mit einer jährlichen Umfrage. Die Ergebnisse fasst sein Team im Hoffnungsbarometer zusammen, das aussagen soll, welche Hoffnungen die Menschen antreiben. Herr Dr. Kraft, wir sprechen heute über das Thema Hoffnung. Das ist gerade in Zeiten wie diesen ja ein sehr schönes Thema. Was verstehen Sie denn persönlich unter Hoffnung? Was ist denn das? Ist es ein Gefühl eher oder eine innere Haltung?
Ja, Hoffnung ist ein sehr vielfältiges Phänomen. Es ist sehr komplex und ich glaube, es ist sowohl ein Gefühl als auch eine Haltung. Grundsätzlich, wenn wir hoffen, haben wir ja ein positives Gefühl gegenüber der Zukunft, aber wir sollten ja auch hoffen wollen. Also wir müssen ja uns auch entscheiden, dass wir hoffen wollen. Und darum ist es auch eine Haltung. Wir können ja an so viele verschiedene Dinge hoffen und uns erhoffen. Und je nachdem, was wir uns erhoffen und wie wir hoffen, ist es ein ganz unterschiedliches Phänomen. Zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit habe und ich hoffe dann, wieder gesund zu werden, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt hoffe, dass morgen schönes Wetter ist oder dass ich heute noch den letzten Bus erwische. Darum sage ich immer, Hoffnung ist ein sehr, sehr komplexes Phänomen und es ist eigentlich so alltäglich, weil alles, was wir tun, tun wir ja irgendwie hoffend. Man merkt, was Hoffnung überhaupt ist, wenn wir mal das Gegenteil erleben, wenn wir in schwierigen Situationen sind oder wenn wir mal in einer gewissen Lage sind, wo wir am Morgen doch nicht so freudig aufstehen und hoffnungsvoll aufstehen, wo es uns mal schlecht geht, wo wir Sorgen haben, wo wir vielleicht auch Probleme haben und uns vielleicht hoffnungslos fühlen. Und wer sich schon mal hoffnungslos gefühlt hat, der weiß, wie wichtig eben Hoffnung ist und manchmal auch, wie schwer es ist, wieder Hoffnung zu gewinnen. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Formen, wieder hoffnungsvoll zu werden im Leben. Vielleicht grundsätzlich, wenn Sie mich fragen, ja, was ist denn überhaupt Hoffnung? Kann man das nicht auf irgendwie eine Definition oder auf einen so gemeinsamen Nenner zurückführen? Es gibt drei wesentliche Komponenten. Zuerst einmal muss es sowas wie einen inneren Wunsch geben. Sagen wir mal, ich erlebe eine bestimmte Situation unbefriedigend und ich möchte was verändern. Oder ich habe eine Idee, die ich verwirklichen möchte. Da ist ein bestimmter Wunsch, ein bestimmtes inneres Verlangen da, das ich realisieren möchte. Ich möchte etwas erreichen. Das ist aber nur die erste Komponente. Es gibt noch ein zweites Element und das ist, ich muss, um hoffen zu können, daran glauben, dass das, was ich mir wünsche, überhaupt möglich ist. Also, dass ich den inneren Glauben habe, dass das, was ich mir wünsche, erreicht werden kann, sei es durch meine eigene Fähigkeit, durch meine eigenen Handlungen, das, was ich unternehmen kann dafür, oder weil es andere Menschen gibt, die mich unterstützen, oder vielleicht glaube ich auch eine übergeordnete Macht. Je nach Situation kann das natürlich sehr unterschiedlich sein, was ich erhoffe und wie ich hoffe. Aber dann gibt es noch eine dritte Komponente. Wenn ich daran glaube, dass es überhaupt möglich ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es wahrscheinlich ist. Also Hoffnung hat immer mit Unsicherheit zu tun. Und es hat ja sehr viele verwandte Begriffe wie Optimismus, wie Zuversicht. Ja, wie unterscheiden sich die mit Hoffnung? Aber bei der Hoffnung, da ist immer ein Bangen mit dabei. Und wenn ich jetzt doch der Überzeugung bin, irgendwie wird es schon gehen, muss ich ja auch noch ein Vertrauen haben, dass es irgendwas gibt, sei es meine eigenen Fähigkeiten oder auch jemand, der mir dabei helfen kann, dass ich das, was möglich ist, auch umsetzen kann, diese Möglichkeit auch ergreifen kann. Drum sage ich immer, Hoffnung besteht aus drei Aspekten. Es muss ein innerer Wunsch sein. Es muss der Glaube bestehen, dass es überhaupt möglich ist, das zu erreichen, dass wir es nicht aufgeben sozusagen. Und drittens, dass ich ein Vertrauen habe in meine eigene Person, in mir selbst oder eben auch jemand, der mich dabei unterstützt oder eine höhere Macht, die das dann realisieren kann.
Also Hoffnung ist mehr als Glaube und Zuversicht.
Zuversicht ist sowas wie Optimismus, würde ich sagen. Ich sage immer ein ganz einfaches Beispiel. Ich wünsche mir für den morgigen Tag ein wunderschönes Wetter, weil wir ein Fest machen, ein Gartenfest. Und zwar an zwei verschiedenen Orten. Und dann sehe ich in beiden Orten, jetzt im Internet oder wo auch immer, sehe ich, es wird in beiden Orten gutes Wetter vorhergesagt. Dann kann ich sagen, bin ich zuversichtlich, dass wir ein schönes Fest haben werden und dass das Wetter schön ist. Wenn ich aber jetzt eine ähnliche Situation habe, ich schaue in die Wettervorhersage und in dem einen Sender sagt schlechtes Wetter voraus und beim anderen sagt es besseres Wetter voraus. Also ich weiß nicht so genau, wird es jetzt gut oder wird es nicht gut? Und dort fange ich an, dann zu hoffen. Ich kann nicht optimistisch sein, ich kann nicht sagen, ja, sicher wird's gut. Aber ich kann hoffen, dass es gut wird oder Vorkehrungen treffen, damit ich eben je nach Situation, je nach Wetter entsprechend auch vorbereitet bin. Und damit ist Hoffnung anders als Zuversicht. Zuversicht ist, okay, es wird gut, ich muss mir keine Sorgen machen, während Hoffen schon mit diesem, mit dieser Unsicherheit verhaftet ist, aber ich trotzdem daran festhalte, ich möchte das jetzt tun. Ich möchte trotz widriger Umstände dieses Fest feiern oder etwas erreichen oder etwas tun. Glaube, habe ich ja schon gesagt, ist immer wieder ein Bestandteil von Hoffnung, weil ich muss ja daran glauben, was mich eigentlich überzeugt, dass es überhaupt möglich ist. Der Arzt sagt, ja, Sie haben die und die Krankheit und es gibt nur 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie davon heilen können. Und das haben wir immer wieder untersucht. Das ist ja spannend. Glaube ist ja etwas, was ich nicht weiß. Wenn ich es wüsste, bräuchte ich es ja nicht zu glauben. Und bei der Hoffnung ist es genauso. Wenn ich wüsste, dass ich geheilt werde, oder wenn ich wüsste, dass ich eben nicht geheilt werde, dann brauche ich nicht zu hoffen. Weder auf der einen Seite noch auf der anderen. Weil ich habe die Sicherheit, dass es geht oder nicht geht. Wenn ich aber sage, okay, ich habe 50% Wahrscheinlichkeit, gesund zu werden, dann kann ich mich konzentrieren auf die 50%, die nicht funktionieren, also auf das, wo die Wahrscheinlichkeit negativ ist, dann werde ich an die Nichtheilung glauben. Während ich mich aber auf der anderen Seite auch auf die positive Seite fokussieren kann und dann glaube ich, dass es gelingt, dass ich gesund werden kann. Und interessant ist, und das zeigen eben die Untersuchungen, die wir immer wieder machen, dass diese Grundeinstellung, Sie fragten ja auch, ist es eine Grundeinstellung, in dem Sinne, diese Grundeinstellung führt dazu, dass wenn ich negativ denke, dass ich dann weniger unternehme, um gesund zu werden, weniger Therapien besuchen werde, mich nicht an den Vorkehrungen halte, die der Arzt mir verschreibt und ich dann tatsächlich nicht mehr gesund werde, während es sich zeigt, dass die Menschen, die daran glauben, dass sie gesund werden, auch, also dass sie zu diesen 50% gehören, dass die Personen es sind, die dann alles ausprobieren, was nur möglich ist. Die gehen dann und machen Sport, die gehen zu allen Therapien, die werden die Medikamente so einnehmen, wie es auch vorgeschrieben ist und haben eine grundsätzliche positive Haltung, nicht nur in Bezug auf die Zukunft, dass ich gesund werde, sondern schon in Bezug auf das Leben im Hier und Jetzt. Also sie leben schon in der Hoffnung und darum ist Hoffnung nicht nur zukunftsorientiert, sondern Hoffnung ist viel mehr gegenwartsorientiert. Sie leben ein Leben, welches ihnen ein ganz anderes Lebensgefühl gibt und darum ist Hoffnung auch ein Gefühl. weil es uns positiv stimmt, weil es uns Kraft gibt, um Dinge zu tun, obwohl es schwer ist, obwohl Hindernisse bestehen. Hoffnung wird erst dann richtig relevant, wenn es uns eben nicht gut geht. Und darum ist es jetzt während Corona-Zeiten, Covid-19-Zeiten, ist dieses Thema Hoffnung erst recht bewusst geworden, denn uns allen, den Menschen, wie wichtig es ist. Warum? Weil wir wissen, dass die Situation schwer ist, dass es nicht einfach ist, dass wir uns keine rosarote Brille anziehen können und glauben, das wird jetzt alles gut, sondern wir sind uns der schwierigen Lage voll bewusst und gleichzeitig fallen wir nicht in eine Hoffnungslosigkeit, sondern stehen auf, sage ich mal, jeden Morgen mit der Grundeinstellung, irgendwie werden wir das schaffen, wir werden das Beste geben, es wird nicht leicht sein und dann werden wir das auch, da bin ich überzeugt, auch so gut es geht, bewältigen, die Situation. Bei der Hoffnung, anders als beim Optimismus oder ein blinder Optimismus, wenn man so will, hat man eigentlich diesen Realitätsbezug ohnehin, weil Hoffnung wird erst dann relevant, wenn ich eben diese Widrigkeiten überhaupt erlebe. Ich erlebe, es ist schwierig, darum hoffe ich. Zu Beginn der Situation, in der wir sind, haben wir auch viele gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, es ist ja nur eine Grippe und mach dir doch keine Sorgen. Das wäre noch keine Hoffnung. Das wäre so eine Art Optimismus, vielleicht sogar blinder Optimismus. Hoffnung ist dann entstanden, bei vielen oder bei den meisten, als sie überhaupt erkannt haben, wie schwierig die Situation ist, als sie erkannt haben, dass es doch nicht so einfach sein würde. Und drum hat Hoffnung immer mit einer Wahrnehmung von einem Mangel, von einem Problem, von einer schwierigen Situation zu tun. Wir kennen in der Geschichte der Menschheit die großen Erfindungen, die großen Errungenschaften, sei es in der Medizin, sei es im gesellschaftlichen, sozialen Bereich, sei es in dem technologischen Fortschritt. Das waren alles Pioniere, die nicht daran geglaubt haben, dass etwas nicht möglich ist. Verstehen Sie? Sie haben, alle Welt hat gesagt, nein, das ist unmöglich. Also Abschaffung der Sklaverei oder Gleichstellung von Männern und Frauen oder Menschenrechte oder Fall des Eisernen Vorhangs, genau, Apartheid. Ich arbeite zusammen in unseren Untersuchungen mit Südafrika und mit meinen Kollegen in Kolumbien. Ende des Bürgerkrieges, Friede zwischen den Paramilitärs und der Regierung. Da gibt es immer eine Mehrheit, die sagen wird, das ist nicht möglich. Heute habe ich auch in Israel mit meinen Kollegen in Israel die Frage, ist überhaupt der Friede zwischen Israel und Palästina überhaupt noch möglich? Und wir haben festgestellt in unseren Untersuchungen, dass die Menschen die Hoffnung auf Friede nicht aufgegeben haben. Obwohl es vielleicht doch viele gibt oder einige gibt, die werden sagen, unmöglich. Aber wir haben es in der Geschichte der Menschheit erlebt, das, was, ich sage jetzt mal, eine Generation für unmöglich hielt, hat die nächste Generation verwirklicht, weil sie daran geglaubt haben, weil sie den Wunsch hatten, und das ist, ich komme immer wieder auf dasselbe zurück, weil sie diesen inneren Wunsch hatten, Friede, Fortschritt, Gesundheit, Familie, Gerechtigkeit, das sind so diese Grundwerte, die uns treiben, die unsere Hoffnungen nicht aufgeben lassen, sondern für die wir uns dann immer wieder einsetzen werden, um sie zu erreichen. Und dafür brauchen wir eben diesen Wunsch, das zu realisieren, den Glauben, dass es überhaupt möglich ist und ein Vertrauen. Und manchmal ist es jetzt auch nur ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen. Manchmal kann man das gar nicht so festmachen. Ja, woran hebst du dich fest? Und viele sagen, ich weiß nicht, es ist mein inneres Gefühl, ich vertraue, dass es gut kommt.
Ist Hoffnung ein Lebenselixier?
Ja, also es kommt darauf an, was man unter Lebenselixier versteht, aber auf jeden Fall, ich drehe es jetzt mal um. Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Es ist nicht Pessimismus, sondern Gegenteil von Hoffnung ist Angst, Sorge und Niedergeschlagenheit. Das heißt, wenn die Hoffnung fehlt, wenn wir hoffnungslos sind, dann vergiften wir unsere Gegenwart durch die Sorgen. Wir haben das immer wieder erlebt. Wir fragen die Bevölkerung zum Beispiel, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Und viele im europäischen Umfeld, Österreich, Deutschland, Schweiz, aber auch in anderen Ländern, können von sich behaupten, sie seien recht zufrieden. Die Erwartungen, die sie an ihrem Leben hatten, haben sich im Laufe der Jahre relativ gut erfüllt. Und wir fragen sie dann, ja, wie glücklich sind sie denn? Sind sie denn glücklich mit ihrem Leben und sind sie glücklicher als andere Menschen? Und da sind die meisten schon viel vorsichtiger in der Auskunft zu sagen, ja, ich bin glücklich, ich bin ein glücklicher Mensch. Und dann fragen wir ja, und warum ist es vielleicht, sind sie nicht so glücklich, wie sie es sein könnten? Und meistens kommt die Antwort wegen der Sorgen um die Zukunft. Obwohl wir ziemlich alles haben, was wir brauchen zum Leben, machen sich viel zu viele Menschen, ich eingeschlossen, jeder von uns, immer wieder Sorgen um die Zukunft, sei es um unsere eigene, es können aber auch um die Zukunft unserer Kinder sein, unserer Eltern, also es geht jetzt nicht nur um uns selbst, sondern genau eben auch um unser soziales Umfeld oder um die Wirtschaft, um das Geschäft, sodass eben diese Sorgen, ich sage es immer so, unsere Gegenwart vergiften. Und Hoffnung ist ja, über die Sorge hinaus zu wachsen und eben an das Gute zu glauben. Zu glauben, dass die Zukunft eben nicht schlechter wird als die Gegenwart. Wie wir es bisher schon geschafft haben, auch in Zukunft gut bewältigen werden können. Insofern ist Hoffnung ein Lebenselixier und wir leben heute schon viel glücklicher, viel gelassener, viel offener, auch viel mit anderen Menschen teilender, wenn wir eben eine hoffnungsvolle, offene Haltung haben.
Herr Dr. Kraft, Sie untersuchen ja und befragen die Menschen, was ihnen Hoffnung gibt, seit einigen Jahren. Ja. Wie machen Sie das und was sind es dann für Dinge, die die Menschen auch nennen? Ja. Sind das immer dieselben oder wechselt das?
Wir haben vor 11 Jahren das Hoffnungsbarometer ins Leben gerufen und das war damals die Überlegung, wir wollen wissen, was die Menschen sich erhoffen im Leben und wir wollten auch wissen, was gibt den Menschen Hoffnung im Leben. Interessant ist, dass über die letzten 11 Jahre immer wieder die gleichen Antworten gekommen sind. Wir haben letztes Jahr 10.000 Menschen befragt, weltweit. Im deutschsprachigen Raum sind es immer um die 4.000 bis 5.000 Personen. Und was gibt uns denn hier im deutschsprachigen Raum am meisten Hoffnung? Zuallererst ist die Familie, der Zusammenhalt in der Familie, die Partnerin, der Partner, die Kinder, aber auch die Freunde, die nächsten Bekannten, das unmittelbare soziale Umfeld. Das ist das Allererste. Als Zweites ist es sehr bezeichnend, weil das sehr stark mit unserem Umfeld zu tun hat, ist die Natur. Die meisten Menschen sagen, sie schöpfen Hoffnung in Kontakt mit der Natur. Sei es während eines Spazierganges, im Wald, wir hier in der Schweiz und in Österreich auf einem Berggipfel. Also dort, wo wir uns mit etwas Größerem in Verbindung setzen als wir selbst. Dort, wo wir die Schönheit, und darum ist eben in der Hinsicht ist Hoffnung dann wiederum schon ein Gefühl und eine Grundstimmung. Also die Natur ist eine Quelle von Hoffnung. Und zwar die erst- und die zweitwichtigste oder zweitwichtigste. Und dann kommen Erlebnisse, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in Bezug auf Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit. Dort, wo wir selber helfen konnten, jemandem anderen, und diese andere Personen oder Person sich dankbar gezeigt hat, dass wir ihr geholfen haben, das ist ein Erlebnis, das so erhebend ist und so viel Kraft gibt, dass es die dritte oder viertwichtigste Quelle der Hoffnung ist. Und umgekehrt auch, erlebt zu haben, dass andere Menschen mir geholfen haben. Dass ich, wenn ich es brauche und wenn ich mich allein fühle oder wenn ich mich nicht der Sache gewachsen fühle, dass ich dort jemanden habe, der mir unter die Arme greift und der mich nicht fallen lässt. Und dann gibt es noch eine weitere Komponente und eine weitere Quelle von Hoffnung, und zwar die Erfahrung gemacht zu haben, etwas Sinnvolles erreicht zu haben. Zum Beispiel eine Aufgabe, die wichtig für mich war, die mir eine sinnerfüllende Zufriedenheit gegeben hat oder wo ich gemerkt habe, das hat sich gelohnt zu tun. Das kann ein Studium gewesen sein, das kann eine Aufgabe im Beruflichen gewesen sein, das kann aber auch in der Familie die Pflege der Mutter oder des Vaters gewesen sein oder das Erziehen der Kinder, die nach vielen Hochs und Tiefs dann doch den Weg gefunden haben und eine berufliche Laufbahn ergriffen haben. Also all diese Erlebnisse, wo man zeigt, ich habe mich für etwas eingesetzt und ich habe es auch erreicht. Das ist eine enorme Kraftquelle für die Hoffnung. Sie fragten mich ja auch, wie messen Sie das, wie gehen Sie da vor? Wir geben dann den Personen, die an der Umfrage teilnehmen, immer eine Liste von um die 20 Begriffe, Erfolg am Arbeitsplatz oder mehr Geld oder mehr Freizeit, gute Beziehungen zu anderen Menschen. Und über die letzten 10 Jahre war die Rangliste der meistgewählten oder auch am wenigsten gewählten Themen nahezu identisch.
Das sind also Dinge, die die Hoffnung nähren. Familie, Freunde, Natur. Worauf hoffen aber die Menschen? Was sagt da Ihr Barometer? Was sagt da Ihre Umfrage?
Ja, und zwar an erster Stelle, und das ist jetzt sehr interessant in der heutigen Zeit, an erster Stelle ist immer die Gesundheit. Und zwar, egal ob ich gesund oder krank bin, ob es mir gut oder schlecht geht, immer ist an erster Stelle, wir wünschen uns gesund. Was wünschen wir uns zu Weihnachten? Gegenseitig, das Erste, gute Gesundheit. Und es ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist die tiefste Sehnsucht oder ja, der Wunsch eines jeden Menschen, gesund zu sein. Und jetzt in der heutigen Situation haben wir erlebt, wie wichtig das ist, besonders. Als Zweites ist es eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft. Sprich, Ehemann, Ehefrau, Partnerin, Partner. Also jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Dazu gehört dann auch die Familie, aber vor allem eben die Partnerschaft. Als Drittes ist es etwas, was schwer zu greifen ist, aber in der heutigen Zeit sehr wichtig, Harmonie im Leben. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Druck da ist, wo viele, ich sage jetzt vielleicht nicht unbedingt Konflikte, aber doch Spannungen da sind, sei es in der Familie, aber auch außerhalb der Familie. Wo einfach das Leben sehr herausfordernd ist. Und da wünschen sich die meisten Menschen eben Harmonie, so ein inneres Gleichgewicht. Als Viertes gehören immer die guten Beziehungen zu anderen Menschen, vertrauensvolle, positive Beziehungen zu anderen Menschen und eine sinnvolle, sinnerfüllende Aufgabe. Das sind immer die Top 5 Themen. Interessant ist, an letzter Stelle von diesen 20 Stichwörtern oder Lebensbereiche, die wir dort vorgeben, ist immer das Geld. Mehr Geld ist immer zu allerletzt auf der Liste, wie auch, ja, wir nennen das romantische Beziehungen, Sexualität, also das, was halt heutzutage oft in den Medien, allgegenwärtig in jedem Film, in jeder, was auch immer, Reklame fast schon vorhanden ist. Ich sage jetzt mal Lust, während es bei den materiellen Dingen oder bei Dingen, wo es mehr so um meine Lust geht und um Geld geht, wenn ich sie nicht habe, dann brauche ich sie. Aber sobald ich sie habe, verlieren sie an Bedeutung. Während bei den anderen Themen, Familie, Partnerschaft, Gesundheit, Aufgaben, sinnvolle Aufgaben, Harmonie im Leben, ist es umgekehrt. Je mehr ich habe, desto mehr bekomme ich davon. Sie kennen den Ausdruck, es gibt immer wieder mal einen Teufelskreis, oder? Man denkt negativ, man macht sich Sorgen, das führt dazu, dass man dann nicht motiviert ist, dann hat man wieder Misserfolge in der Arbeit und das führt dazu, dass man sich mehr Sorgen macht, diesen Teufelskreis. Wir haben erkannt, dass es umgekehrt auch einen Tugendkreis gibt oder einen positiven Kreis. Und dieser Kreis heißt, je besser es mir geht gesundheitlich, je mehr ich glücklich in meinem familiären Umfeld bin, je mehr ich eine sinnerfüllende Aufgabe habe, desto hoffnungsvoller bin ich und desto stärker sind meine Hoffnungen, genau diese Dinge noch stärker zu erleben und zu bewahren und zu entwickeln.
Radio Vorarlberg, Fokus.
Ihr Begleiter durch die Corona-Krise.
Der heutige Fokusgast Dr. Andreas Kraft ist in Südamerika aufgewachsen. Er hat Betriebswirtschaft und einige Semester Psychologie studiert, ist langjähriger Management-Trainer und Berater sowie Dozent an der Universität St. Gallen, wo er das internationale Forschungsnetzwerk des Hoffnungsbarometers leitet. Als Co-Präsident von Swiss Future, der Schweizerischen Gesellschaft für Zukunftsforschung, setzt er sich für die Stärken und die Begeisterungsfähigkeit von Menschen zur gemeinsamen Gestaltung einer sinnerfüllenden, leistungsstarken und zugleich nachhaltigen Gesellschaft ein.
Hoffnung kann man insofern lernen, als dass man sich dessen bewusst werden kann. Ich sage es umgekehrt. Wann hört die Hoffnung auf? Die Hoffnung hört auf, wenn wir eben nicht mehr daran glauben, dass etwas gut wird und kein Vertrauen mehr haben. Das heißt, dass viele Menschen ihre Hoffnungen aufgeben bzw. ihre Wünsche aufgeben, weil sie nicht daran glauben. Was aber natürlich paradox ist, weil wenn ich nicht mehr mir etwas wünsche, dann werde ich es auch nie erreichen können. Also ich muss zuerst den Willen entwickeln, die innere Haltung entwickeln, es zu wollen. Ein Kollege, eine Kollegin von mir hat ihren Bruder, der hat eben eine Belastung, eine körperliche Belastung und sie beklagt sich immer, dass er den Willen verloren hat, wieder gesund zu werden. Und ich glaube, das ist das Erste und da kann man nur helfen, indem man liebevoll beiseite steht. Also manchmal, wenn Menschen komplett am Boden, ich sag mal, zerstört sind, oder nicht von alleine wieder aufstehen können, brauchen sie diese Hilfe. Und dann müssen sie zuerst einmal lernen, sich getrauen, Wünsche aufzunehmen. Viele Menschen hoffen nicht mehr vor Angst, dass sie enttäuscht werden. Ich habe an der Universität in St. Gallen einen Kurs gehabt, Psychologie der Hoffnung, habe die Studenten gefragt, ja, wie wichtig ist Hoffnung für sie? Einer hat gesagt, ja, am liebsten habe ich überhaupt keine Hoffnungen. Dann sage ich, ja, warum? Ja, weil so gehe ich besser durchs Leben. Wenn ich nichts erhoffe, dann verliere ich auch nichts. Aber dann sage ich, aber dann gewinnst du auch nichts. Das heißt, viele Menschen haben ihre Hoffnungen aufgegeben, weil sie Angst haben, enttäuscht zu werden. Sie haben Angst vor dem Schmerzen, wenn sie etwas eben nicht erreichen. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist den inneren Wille. Und der innere Wille hängt mit diesem Wunsch zusammen, sei es gesund zu werden, sei es wieder einen neuen Job zu bekommen, sei es finanziell wieder auf die Beine zu finden. Das heißt, zuerst der Wunsch und nachher eben müssen wir uns an etwas festhalten, damit wir daran glauben können. Und da sage ich immer, denken wir an die Vergangenheit. Denken wir, was uns denn alles schon Positives gelungen ist. Denken wir, dass das, was heute ist, überwunden werden kann und dass nur weil es heute so ist, nicht unbedingt heißt, dass es morgen oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer noch so ist. Es verändern sich viele Dinge, zum weniger Guten, aber eben auch zum Guten. Und diesen Glauben zu haben, ja, es kann sich verändern und es wird sich verändern zum Guten, das ist etwas, was ich brauche. Und da gibt es dann verschiedene Quellen, sei es meine eigenen Stärken oder eben die Unterstützung der Familie, die extrem wichtig ist, oder aber auch der innere Glaube an eine höhere Macht. Viele sagen mir, ich habe einfach Glück gehabt im Leben. Ja, und was ist, ich habe einfach Glück gehabt im Leben? Es ist der Glaube, dass es eine übergeordnete Kraft, Energie gibt, die gut ist, also die fürsorglich ist, die uns zur Verfügung steht.
Das klingt jetzt so, wie wenn ich aktiv werden müsste. Also in diesem Prozess sollten dann Schritte folgen, da sollte ich dann was tun, da sollte ich dann in die Gänge kommen, da sollte ich dann zum Beispiel doch noch einmal versuchen, einen Job zu finden.
Ja und nein. Ich sag's mal so. Irgendwann muss man und sollte man etwas dafür tun. Ich würde aber niemandem einen Vorwurf machen, wenn er momentan nicht dazu fähig ist. Ich bin in Südamerika aufgewachsen. in Argentinien und habe meine Kindheit in der Militärdiktatur verbracht. Ich habe einen Falklandkrieg, Gott sei Dank nicht an der Front erlebt, aber ich habe es erlebt, was es heißt, unter einer Diktatur zu leben. Aber wir haben nie die Hoffnung verloren, dass es irgendwann mal wieder gut wird, dass wir wieder zur Demokratie zurückfinden würden. Und das Gleiche haben Menschen erlebt in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel, wir arbeiten mit Kollegen in Südafrika zusammen. Diese Veränderung seit dem Apartheid-Regime in Südafrika hat nur funktioniert, weil es Menschen gegeben hat, die eben sich nicht einfach fallen ließen, die nicht gesagt haben, ja, es bringt eh nichts, sondern die daran geglaubt haben. Und einige konnten was tun, und das sind dann die Vorbilder. Und andere waren einfach bereit und haben sich's gewünscht und haben zumindest nicht resigniert und haben auch nicht niedergeschlagen, es einfach so hingenommen. Also manchmal kann man etwas tun, manchmal kann man leider nichts tun, aber schon die Grundhaltung, ich möchte, dass ich was verändere, führt mich an eine Alarmbereitschaft oder in eine Handlungsbereitschaft, dass wenn sich eine Situation ergibt, dass ich dann vorbereitet bin und auch etwas dafür tun kann, für mich oder für jemanden anderen. Jede Handlung, alles, was ich tue, jede Aufgabe, die ich wahrnehme, jedes Projekt, das ich in Angriff nehme, alles ist mit Hoffnung verbunden und wird von der Hoffnung begleitet. Nur ist mir das nicht bewusst. Aber ich tue etwas in der Hoffnung, etwas zu erreichen. Und darum ist Hoffnung tatsächlich sehr stark mit diesem Antrieb verbunden, etwas verändern zu wollen, etwas erreichen zu wollen. Und dieser Antrieb führt dazu, dass ich etwas tun möchte.
Wie würden Sie jetzt heute den Menschen mitten in einer Corona-Krise, die noch vermutlich länger andauern wird, Hoffnung machen? Was würden Sie ihnen sagen oder was sagen Sie ihnen?
Was ist geschehen seit, sag mal, März, April dieses Jahres? Alle unsere Selbstverständlichkeiten, alle unsere Gewohnheiten, all das, was wir gekannt haben, wurde auf den Kopf gestellt. Beruflich, gesundheitlich, in der Familie, alles hat sich verändert. Was hat das mit uns gemacht? Das hat eben diese Verunsicherung ausgelöst, diese Unberechenbarkeit, wie kommt es jetzt, was kommt es? Und das führt dann dazu, dass wir uns eben Sorgen machen, vielleicht sogar Ängste um den Job, um die Arbeit auch entwickeln. Das ist eine ganz natürliche Reaktion des Menschen. Und was haben wir aber dann gesehen als Gegenreaktion? Wir haben gesehen in den Medien, in der Nachbarschaft, in der Familie, extrem viel Solidarität. Wir haben gesehen, wie viel Zusammenhalt entstanden ist. Wir haben gesehen die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. Menschen, die sich teilweise gar nicht kannten. Also diese kleinen Gesten, diese kleinen Zeichen der Hilfsbereitschaft, die waren und sind heute überall allgegenwärtig. Neben dieser allgemeinen Verunsicherung und auch Belastung. Meine Empfehlung ist, schauen Sie darauf, schauen Sie, wie hilfsbereit Menschen geworden sind, schauen Sie, wie stark der Zusammenhalt in vielen Bereichen geworden ist, wie Menschen gemerkt haben, dass wir zusammenrücken müssen, nicht physisch, nicht persönlich, aber doch im Sinne, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Das habe ich gesehen in den Unternehmungen, zwischen Unternehmungen, in den Familien und im Freundeskreis. Wie oft haben wir Kolleginnen, Kollegen, Freunde angerufen, von denen wir Jahre nicht mehr gehört haben, einfach um zu hören, wie es ihnen geht. Und dann, was auch Ärzte empfehlen, raus in die Natur. Einfach Gutes erleben, sich etwas Gutes gönnen, positive Erlebnisse haben und sich nicht immer an die negativen Nachrichten oder auch an die negativen Erlebnisse oder Erfahrungen festhalten, sondern bewusst sich an gute Dinge, an positive Dinge, die wir insbesondere hier in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, ja, zur Genüge erleben. Ich kenne in anderen Ländern ganz, ganz andere Situationen, sprich in Südamerika oder auch in den osteuropäischen Ländern, wo es noch viel schwieriger ist.
Sie werden ja in den nächsten Wochen wieder Umfragen machen zum Thema Hoffnung. Mhm. Was ist da Ihre Prognose? Wie wird sie denn heuer ausgehen? Gesundheit wieder Platz 1?
Ich bin überzeugt, dass die Aspekte des Lebens, die uns besonders wichtig sind, die wir für wünschenswert erhalten. Ich sage immer, es sind Wünsche, die uns wertvoll sind. Wieder Familie, Gesundheit und so weiter, Harmonie. Die werden weiterhin an der Spitze der Themen landen. Aber es werden natürlich die Sachen, die uns bisher selbstverständlich waren und die uns nicht mehr so wichtig waren, wie ein sicherer Job, wie Geld, also finanzielle Mittel, wie Sicherheit vielleicht auch im Umfeld, also körperliche, physische Sicherheit, die werden vielleicht an Bedeutung gewinnen, weil wir erkennen, dass wir dort etwas verloren haben oder vielleicht befürchten, etwas zu verlieren. Und wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren, dann wird die Hoffnung besonders stark, das bewahren zu wollen. Also auf der einen Seite sehe ich, dass gewisse Dinge noch stärker betont werden, die wir schon ohnehin kennen, dass andere Dinge, wie die jetzt bedroht sind oder die wir bedroht fühlen, an Bedeutung gewinnen werden. Was ich aber erlebt habe, wir haben ja schon Zwischenumfragen gemacht, jetzt in den letzten Monaten, ist, dass die meisten Menschen zuversichtlich, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und obwohl es jetzt etwas länger geht, wissen, dass wir die Ressourcen haben, dass wir den Willen haben, dass wir die Kraft haben, auch das zu überstehen. Wir waren es eben nicht gewohnt, eine Krise zu erleben. Wir haben 50, 60 Jahre plus minus ohne eine wirklich einschneidende Krise erlebt. Und da müssen wir uns jetzt wieder dran gewöhnen, dass sowas passieren kann. Aber gerade in diesen Krisen bewährt sich die Hoffnung und bewährt sich das, was wir gelernt haben. Und zwar, wir haben gelernt, Leistung zu erbringen, wir haben gelernt, fleißig zu sein, wir haben gelernt, durchzuhalten, wir haben gelernt, uns gegenseitig zu unterstützen und miteinander Dinge anzunehmen. Wir reden immer von Teamarbeit. Teamarbeit heißt ja nicht toll, ein anderer macht's, sondern Teamarbeit soll ja heißen, gemeinsam etwas erreichen. Und diese Sachen bewähren sich besonders in schwierigen Situationen.
Wenn wir da durchkommen, ist die Hoffnung berechtigt, dass wir dann gestärkt herausgehen?
Von den Umfragen und wissenschaftlichen Untersuchungen, nicht nur wir durchgeführt haben, sondern viele andere Forscher, besonders in traumatischen Situationen, ist es sehr, sehr berechtigt zu glauben, dass wir gestärkt aus der Krise finden werden. Und das sehen wir heute jetzt schon. Und das ist eine Frage, die wir dem Publikum im November stellen werden. Nicht nur, wie sind Sie mit der Krise umgegangen oder wie haben Sie sich gefühlt, sondern was haben Sie daraus gelernt oder was haben Sie daraus gemacht? Und wir wissen es aus vergangenen Erfahrungen, dass solche Krisen die Mehrheit der Menschen innerlich stärken. Man wird sich der eigenen Fähigkeiten bewusster. Aber nicht nur das, sondern wir lernen, die Beziehungen zu schätzen, die wir zu anderen Menschen haben und wie wichtig uns diese Beziehungen sind. Wir gewinnen aber auch eine neue Perspektive dem Leben gegenüber. Wir lernen, Sachen zu schätzen, wie zum Beispiel Freiheit. Also Freiheit, jetzt nicht politische Freiheit, sondern Freiheit, dorthin zu gehen, wo wir wollen. Also wir lernen Sachen wieder schätzen, die uns vielleicht selbstverständlich waren, wie eben Freiheit, Gesundheit, Natur, Reisefreiheit, eben all diese Dinge. Und wir lernen vielleicht, neue Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich wirklich aus meinem Leben tun? Das sind oftmals Auswirkungen, positive Auswirkungen, die so Erlebnisse mit sich gebracht haben, bis hin zur Stärkung eines spirituellen Glaubens. Da, glaube ich, sind viele Menschen, die sich damit auch beschäftigen.
Herr Dr. Kraft, Sie haben erzählt, was den Menschen Hoffnung gibt und worauf sie hoffen. Aber wie ist es denn generell mit der Hoffnung? Kann man die denn messen? Und kann man sagen, die Menschen waren vor 5 Jahren weniger hoffnungsfroh oder hoffnungsfroher als heute? Gibt es auch solche Aussagen? Sind die möglich?
Auf jeden Fall. Ich bin ja im Bereich der Psychologie tätig, und zwar der positiven Psychologie. Und die Psychologie und die positive Psychologie sind Wissenschaften. Also es ist eine Wissenschaft und Wissenschaften müssen eben systematisch strukturiert vorgehen und wir können nicht irgendwas behaupten. Wenn ich Ihnen sage, was Hoffnung ist und wie Hoffnung sich entwickelt, dann möchte ich das mit einer guten Begründung sagen und nicht nur aus meinem Bauchgefühl oder meine Meinung dazu äußern. Das heißt, wir müssen das, was wir untersuchen, von dem wir eine Auskunft wollen, müssen wir ja auch messen können. Und wir tun das mit Fragebögen, wo wir die Menschen direkt fragen, und da gibt es verschiedene Ansätze, aber ein Ansatz ist ganz klar zu fragen, wie hoffnungsvoll fühlen Sie sich? Oder sind Ihre Hoffnungen stärker als Ihre Ängste oder umgekehrt? Oder können Sie auch in schwierigen Situationen, die Sie jetzt erlebt haben, auch hoffnungsvoll bleiben oder auch weiterhin hoffen? Also es hat sich gezeigt, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, über ihre eigenen Empfindungen und Gefühle zu reflektieren, nachzudenken und eine akkurate Auskunft darüber zu geben. Also das ist die eine Form, wie wir Hoffnung messen. Wir können es aber auch indirekt messen. Wenn ich sage, Hoffnung besteht aus einem Wunsch, einem inneren Wunsch, einem Herzenswunsch, dem Glauben und eben dem Vertrauen, dass das möglich ist, dann kann ich ja messen, ja, und wie stark ist Ihr Glaube? Und wo wird Ihr Glaube gestärkt und haben Sie überhaupt also Selbstvertrauen und glauben Sie, dass Sie Ihre Ziele erreichen können und glauben Sie an Ihre Fähigkeiten oder glauben Sie und vertrauen Sie auch anderen Menschen im Leben? Haben Sie jemanden, der bei Ihnen ist, der Ihnen Mut zuspricht und so weiter? Und so können wir auch indirekt messen und sehen, ist es wahr? Also korrelieren diese beiden Aussagen? Gibt es einen Zusammenhang? Und interessant ist, wie ich Ihnen sagte, seit 10, 11 Jahren messen wir das und es ist extrem genau, wie wir von einem Jahr zum nächsten identische Ergebnisse haben, mit ganz unterschiedlichen Menschen, die an der Umfrage teilnehmen.
Aber sozusagen die Hoffnung selbst der Menschen, das bleibt immer gleich oder hat sich das in den letzten Jahren zum Beispiel positiver entwickelt? Sind mehr Menschen hoffnungsfroh als früher?
Wenn wir jetzt vom deutschsprachigen Raum sprechen, dann gibt es wie zwei verschiedene Bereiche. Die meisten Menschen, und das ist konstant über die 10 Jahre gleich geblieben, keine Veränderung, kein Mucks anders, sind in Bezug auf ihr eigenes Leben hoffnungsvoll. Ich sage jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 5, irgendwo bei 4. Wenn wir sie aber fragen, wie hoffnungsvoll sind sie in Bezug auf zum Beispiel Verbesserungen, Entwicklungen, positive Entwicklungen in Bezug auf Klima und Umwelt? Oder wie hoffnungsvoll sind sie in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die politischen Rahmenbedingungen oder in Bezug auf soziale Themen? Da sind viele Menschen weniger hoffnungsvoll. Und ich würde sagen, so dass sich die Gesellschaft teilt. Ein Drittel ist eher positiv in Bezug auf diese Themen, Politik, Wirtschaft, Soziales, Umwelt. Ein Drittel weiß nicht, wie es sich entscheiden soll und ein Drittel ist eher negativ. Und das hat sich aber auch über die 10 Jahre hinweg kaum verändert. Also es gibt eine Hoffnung in Bezug auf das eigene Leben, aber in Bezug auf unser gesellschaftliches Umfeld, politisch, wirtschaftlich, herrscht eine gewisse Hoffnungslosigkeit, wäre ein bisschen zu stark, aber doch ein Zweifel, dass es besser gehen wird. Und das ist ein ganz neues, anderes Kapitel, wo wir damit eröffnen müssten und sich zu fragen, ja, warum ist denn das so? Interessant ist, dass Länder, denen es materiell nicht so gut geht wie uns, und ich rede da immer von Indien, Südafrika, Kolumbien, Bruttoinlandsprodukt fast ein Zehntel von dem pro Kopf, das wir haben. Diese Länder sind hoffnungsvoller als wir, die Menschen. Warum? Weil sie etwas im Leben erfahren haben, das wir lange Zeit nicht mehr erfahren haben. Und zwar, dass etwas besser werden kann. Wir sind auf einem so hohen Niveau in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, dass wir vor allem befürchten, diesen Wohlstand, den wir erreicht haben, diese Annehmlichkeiten, das, was wir täglich als selbstverständlich nehmen, dass wir das verlieren könnten. Aber wir haben keine Hoffnung, dass es uns noch besser werden kann, weil es eigentlich nichts gibt, was uns es noch besser, also noch ein drittes Auto oder ein viertes Auto oder noch ein Haus. Ja, wir könnten vielleicht noch mal eine dritte Yacht kaufen. Na gut, vielleicht mit einer einzigen reicht es schon mal. Aber das führt nicht mehr dazu, dass wir uns besser fühlen. Während Menschen in diesen anderen Ländern, die Bürgerkrieg erlebt haben, die Apartheid erlebt haben, die ein extremes Gefälle erlebt haben zwischen Arm und Reich und wo sie gemerkt haben, es hat sich was verbessert. Der Bürgerkrieg ist zumindest beigesetzt worden, also es herrscht gewissen Frieden, oder das Apartheid-Regime ist überwunden worden mit all den Schwierigkeiten, die es immer noch gibt, aber wir haben es erlebt, wir sind rausgekommen. Diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass die Menschen hoffnungsvoller sind heute als wir hier in Europa in Bezug auf die Zukunft.
Wenn wir jetzt den Umweltschutz hernehmen, kann es auch damit zu tun haben, dass der Einzelne zwar beitragen kann, aber das sozusagen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
Unbedingt, genau. So ist es. Wir erleben viele Dinge wie die Umweltzerstörung, wie das Klima, den Klimawandel als Phänomene, die weit über unsere eigene Möglichkeit stehen, da etwas nachhaltig oder tiefgreifend zu verändern. Klar können wir dazu beitragen, tun viele ja auch sehr, sehr gewissenhaft und pflichtbewusst. Aber wir erleben eben diese Entwicklungen als, ich sage es jetzt mal, out of control. Nicht nur, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können, individuell. Wir stellen fest oder sind der Ansicht, dass weder die Wirtschaft noch die Politik entweder nicht den Willen hat oder den starken Willen, noch die Möglichkeit hat, da etwas zu verändern. Also ich sage nicht, dass es nicht besteht, ich sage nur, wie das Empfinden der Bevölkerung ist. Also wir empfinden oder viele Menschen empfinden eine gewisse Ratlosigkeit, eine gewisse Ohnmacht gegenüber dieser Phänomene und dieser Situation. Und diese Ohnmacht und diese Ratlosigkeit und diese Hilflosigkeit führt dazu, dass wir uns kaum mehr Hoffnungen machen, dass das möglich ist. Und drum sind solche Manifestationen wie die von der Greta Thunberg oder von anderen Aktivisten oder auch Wissenschaftler, dass wenn man sieht, dass da jemand etwas tut und etwas vielleicht sogar bewirkt, dass man gleich Feuer und Flamme ist oder zumindest den Eindruck hat, oh ja, da passiert etwas, Gott sei Dank macht jetzt jemand etwas und dann flammt die Hoffnung wieder auf. Aber es ist leider immer noch so, dass wir die Lösungen noch viel zu weit weg von unseren Möglichkeiten und Einflussbereichen sehen. Und das führt zu einer bestimmten Ernüchterung.
Aber dennoch brauchen wir Menschen, die Hoffnung bringen, geben.
Und das waren die Leuchttürmer in der Geschichte der Menschheit. Das war der Nelson Mandela in Südafrika, das war der Mahatma Gandhi in Indien, das war Mutter Teresa, das war Martin Luther King in den USA und. Es braucht immer ein paar Mutige, aber die auch die Situation oder die Möglichkeit haben, die zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit den richtigen Mitstreitern sind, die so wie eine Schleuse aufmachen, wo dann der Rest folgen kann. Also es zeigt sich immer wieder in der Geschichte der Menschheit, wir dürfen erstens die Hoffnung nicht aufgeben, aber es braucht eben so diese Leuchttürmer, diese Beispiele, die an der Front sind, die etwas Grundlegendes bewirken. Und dann braucht es aber die vielen, vielen, vielen Menschen, jeder von uns, die dann sagen, ja, das wollen wir und daran halten wir fest oder das wollen wir vorantreiben. Weil sonst fallen wir wieder in die alten Muster der Vergangenheit wieder zurück, wenn das nicht der Fall ist. Also ein paar Leute allein können das nie bewirken, aber es braucht sie, um eben den Impuls zu setzen.
Die Hoffnung als treibende Kraft?
Also ohne Hoffnung hätten wir weder Treiben noch Kraft. Also die treibende Kraft der Hoffnung ist in uns Menschen so drinnen. Also es ist so ein Teil unserer menschlichen Natur. Ohne Hoffnung wären wir heute noch irgendwo auf den Bäumen lebend und würden noch mit 30 praktisch tot sein. Es ist dieser Drang eines besseren Lebens. Ich glaube, wir haben in uns den Drang der Schöpfung. Wir wollen schöpferisch sein, künstlerisch, kreativ, innovativ. Wir wollen Dinge bewegen, wir wollen etwas Neues erleben. Ich meine, Hoffnung hat vor allem mit zwei Dingen zu tun. Mit Offenheit für Neuem, Veränderungen, etwas, was wir bisher noch nicht kannten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Hilfsbereitschaft, der Zusammenhalt, die Fürsorge, gemeinsam zu tun. Und Hoffnung wird dadurch zerstört, dass ich dem anderen sage, ha, vergiss es, macht doch eh keinen Sinn.
Das geht nicht.
Oder es ist umsonst, was du machst. Das ist der Hoffnungskiller Nummer eins. Und leider ist es oft so, dass wir unsere Kinder mit solchen Floskeln erziehen. Es beginnt in der Kindheit. Ermutigen wir unsere Kinder, auf die Bäume zu klettern, um bei dieser Metapher zu bleiben? Oder sagen wir ihnen ängstlich, ja, nicht auf den Baum klettern, du könntest ja herunterfallen? Wenn alles, was sie Neues entdecken wollen, mit Angst verbunden ist, wenn wir bei allem Neuem zuerst einmal denken, was könnte denn alles schiefgehen, dann zerstören wir jede Hoffnung und damit zerstören wir jede Entwicklung und jeden Fortschritt. Und der Fortschritt beginnt eigentlich immer nur bei uns intern, innerlich. Etwas Neues auszuprobieren, einen neuen Job zu bekommen, etwas ganz anderes zu machen, die Welt zu erobern. Und das braucht Mut und der Mut braucht Hoffnung. Ein Wunsch, ein Ziel und der Glaube und das Vertrauen, dass wir es erreichen können. Manchmal wissen wir nicht einmal, was wir uns erhoffen. Wir wissen nur, dass mit dem, was wir jetzt haben, wir ja nicht mehr glücklich sind oder nicht mehr zufrieden sind. Und da kommt dann irgendwie ein Gefühl zustande, ich möchte etwas Neues. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber dieser innere Drang, und dafür müssen wir auch mutig sein, das Alte abzugeben oder loszulassen. Und oft ist dieser Hoffnungskiller, dieses Alte nicht loslassen zu können, aus Angst, ich könnte doch was verlieren. Oder ich könnte nachher schlechter dran sein als zuvor. Damit vergeben wir uns enorme Chancen und enorme Entwicklungspotenziale. Eine Frage, die man mich immer stellt, ist, sind ältere Menschen weniger hoffnungsvoll als jüngere Menschen? Oder man sagt ja immer, ja, Hoffnung ist ja eine Frage der Jugend. Ne? Die Jugendlichen, die sind ja hoffnungsvoll. Das kommt von der Philosophie, von den alten Griechen, die gesagt haben, weil die Jugendlichen so wenige Erfahrungen im Leben gemacht haben, können sie hoffnungsvoll sein, weil sie eigentlich eben nie enttäuscht wurden. Aber unsere Forschungsergebnisse, aber nicht nur unsere, zeigen genau das Gegenteil. Ältere Menschen, und je älter sie sind, desto hoffnungsvoller sind sie. Und das hängt mit dem, was wir vorher gesagt haben, zusammen. Und zwar mit dem Alter und im Laufe des Lebens lernen wir, dass das Leben nicht immer schön ist. Dass wir im Leben immer wieder Situationen erleben werden, die schwierig sind, wo wir auf die Nase fallen und uns eine blutige Nase holen und wo wir aber merken, dass wir nachher wieder aufstehen können, dass wir unser Leben wieder in die Hand nehmen können und dass wir das überwinden werden können. Und diese Erfahrung, die wir im Leben, diese Erfahrungen mehrmals im Leben, die wir machen, die führen dazu, dass wir im Alter rückblickend wissen, dass uns eine Krise nicht so schnell umhaut, sondern dass wir es auch in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass wir materielle, familiäre, finanzielle, existenzielle Krisen überwinden können und uns das gestärkt hat. Und drum sind im Allgemeinen der Bevölkerung ältere Menschen hoffnungsvoller als Jugendliche.
Herr Dr. Kraft, danke für das Gespräch. Bisher nimmt niemand in Österreich an der Umfrage für das Hoffnungsbarometer teil. Das soll sich ändern. Andreas Kraft und der Vorarlberger Bertram Strolz wollen die Umfrage auch bei uns durchführen. Möge es gelingen. Inzwischen hoffe ich, dass wir alle gut durch die Pandemie kommen. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Das wünsche ich Ihnen am Ende des heutigen Fokus.